Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Katja Scherer, guten Abend. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat gestern Abend im ZDF gesagt, dass die USA und die EU sich für eine Obergrenze beim Ölpreis einsetzen wollen. Das hat für Schlagzeilen gesorgt. Wir sprechen darüber, wie realistisch das Vorhaben ist. Und wir blicken auf die Stimmung in der deutschen Wirtschaft. Die leidet zunehmend unter den Folgen des Ukraine-Krieges. Der Krieg in der Ukraine, das ist auch das wichtigste Thema beim Weltwirtschaftsforum in Davos, das derzeit stattfindet. Dort geht es bei so gut wie jedem Panel um die Frage, was der Krieg alles verändert. Das gilt für das Thema Klimaschutz, für die Energiesicherheit, für die Währungspolitik. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat in ihrer Rede heute außerdem schon mal einen Blick auf die Zeit nach dem Krieg, auf den Wiederaufbau der Ukraine geworfen. Wir haben es gerade in den Nachrichten kurz gehört. Michael Watzke aus Davos berichtet.
Das größte Hilfspaket in der Geschichte der EU für ein Drittland, kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute in Davos an.
We have proposed a 10 billion euros macrofinancial assistance. It is the largest package of macrofinancial assistance ever conceived by the European Union for a third country.
Die USA hatten der Ukraine kürzlich Wirtschafts- und Militärhilfe von mehr als 30 Milliarden Dollar versprochen. Die EU versteht ihre Hilfsplattform als Reform- und Investmentpaket, vergleichbar mit dem European Recovery Program, das die USA nach dem Zweiten Weltkrieg auflegten, um Deutschland und Europa wieder aufzubauen, besser bekannt unter dem Namen Marshallplan. Ursula von der Leyen sprach heute von einem Marshallplan für die Ukraine.
A Marshallplan for Ukraine. We should leave no stone unturned. That is including, if possible, the Russian assets that we have frozen. It is also about building the future that Ukrainians have chosen themselves.
Um die Zukunft aufzubauen, die die Ukrainer selbst gewählt hätten, sollte Europa alles in seiner Macht Stehende tun, so von der Leyen. Auch eingefrorene Vermögen russischer Oligarchen und Konzerne dazu verwenden, russische Kriegsschäden in der Ukraine zu beseitigen. Außerdem kündigte die EU-Kommissionspräsidentin an, auch die Investitionen in den European Green Deal zu erhöhen, also die Bekämpfung von Klimawandelfolgen, mit einem zusätzlichen Programm namens Repower EU. 300 Milliarden Euro will die Kommission dafür aufbringen, um die Abhängigkeit von russischem Erdöl und Erdgas zu beseitigen, beispielsweise mit dem Bau neuer Offshore-Windanlagen. Der Anteil erneuerbarer Energien, der in Europa derzeit bei knapp 25% liegt, soll auf 45% quasi verdoppelt werden.
Through Repower EU, we will practically double this share to 45% in 2030.
Die große Frage hinter all diesen Ankündigungen, wie will die EU das finanzieren? Diese gewaltigen Investitionen schultern in Zeiten hoher Inflation und unsicherer Wirtschaftsentwicklung. Antworten erwarten sich die hier in Davos versammelten Wirtschaftslenker von Christine Lagarde, der Chefin der Europäischen Zentralbank EZB. Lagarde ist seit gestern Abend hier in Davos. Heute Vormittag gab sie der Wirtschaftsagentur Reuters ein Interview, in dem sie Rezessionsängste in Europa zu zerstreuen versuchte. Mehrere Wirtschafts- und Regierungsvertreter hatten gestern auf dem World Economic Forum gewarnt, die wirtschaftlichen Aussichten hätten sich verdunkelt, die Risiken seien enorm angestiegen. Krieg, Inflation, unterbrochene Lieferketten, Energieunsicherheit, Rohstoffmangel sind die Schlagworte. Auch Lagarde warnte, dass Wachstum und Inflation auf unterschiedlichen Pfaden seien, weil der erhöhte Preisdruck die Wirtschaftsaktivität behindere und die Kaufkraft der Haushalte verringere. Eine solche Gemengelage kann zu Stagflation führen, einer gefürchteten Mischung aus Inflation und Stagnation. Aber Lagarde hält die Gefahr für die EU beherrschbar und hat eine vorsichtige Abkehr der EZB von der Ultraniedrigzinspolitik angekündigt.
Michael Watzke berichtete aus Davos vom Weltwirtschaftsforum. Heute gab es in Brüssel auch eine Entscheidung mit Blick auf die Ukraine, und zwar erlässt die Europäische Union dem Land für zuerst mal ein Jahr die Einfuhrzölle. Eine Obergrenze für den Ölpreis. Lässt sich das überhaupt durchsetzen? Das haben sich wohl viele gefragt, als Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck das Thema gestern Abend im ZDF ansprach. Die EU und die USA wollen sich für so eine Obergrenze einsetzen, sagte er. Mischa Erhardt hat über diesen Plan mit Ökonomen und Wirtschaftsvertretern gesprochen.
Die Idee ist so einfach wie bestechend. Ölkäufer aller Länder, vereinigt euch und setzt den Ölverkäufern eine Obergrenze für ihre Preise.
Das ist natürlich eine ungewöhnliche Maßnahme, es sind aber auch ungewöhnliche Zeiten.
So Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck im ZDF.
Diese Idee funktioniert allerdings nur, wenn sehr viele Länder mitmachen. Sonst hat man immer Ausweichbewegungen und daran hapert es bisher noch. Aber die Europäische Kommission und die USA arbeiten genau an diesem Vorschlag.
Zweierlei könnte mit einer solchen Preisobergrenze für Rohöl erreicht werden. Zum einen würden die Energiepreise, zumindest die Ölpreise, nicht mehr so hoch steigen können wie etwa zu Beginn des Einmarsches Russlands in die Ukraine. Zum anderen aber würde die russische Regierung dann theoretisch auch weniger Einnahmen durch den Ölverkauf bekommen. Theoretisch, weil russisches Öl ohnehin mit einem deutlichen Abschlag auf den Ölmärkten gehandelt wird.
Der Vorschlag, der geht in die richtige Richtung, dass man hier eben auch versucht, preislich etwas zu machen. Sie haben es richtig gesagt, derzeit sind die Ölpreise für russisches Öl sehr viel tiefer. Da leidet jetzt schon Russland. Aber es geht immer wieder darum, diesen Druck eben noch zu erhöhen und da die Schlupflöcher zu schließen.
Sagt der Chefvolkswirt der Privatbank Julius Bär, David Kohl. Allerdings dürfte ein solcher Versuch nicht einfach zu bewerkstelligen sein. Wirtschaftsminister Robert Habeck selbst gesteht ja ein, dass der Vorschlag bislang daran hapert, dass nicht alle Länder mitmachen wollen. Und es müssten zumindest große Ölaufkäuferländer mit von der Partie sein.
Man kann vielleicht den Vorschlag gerade jetzt etwas abgewinnen, weil im Moment ist der größte Nachfrager der Welt China sehr beschäftigt mit der Null-Covid-Strategie. Damit dämpft man die Nachfrage allein schon aus diesem Land. Und da sind natürlich die restlichen Nachfrager am längeren Hebel. Aber ganz klar ist, ohne eine institutionelle Rahmensetzung wird das nicht immer so bleiben.
Wie ein institutioneller Rahmen quasi eines Käuferkartells aussehen könnte, weiß bislang niemand. Jedenfalls sind die Hürden für Preisobergrenzen ziemlich hoch, gibt Ölexpertin Dora Borbély von der Dekabank zu bedenken.
Öl wird global gehandelt. Das heißt, wenn man eine Preisobergrenze einführen wollte, dann würde das nur funktionieren, wenn man das wirklich weltweit durchzieht. Das ist schon schwierig und unabhängig davon würde man ja den Marktmechanismus, den Preismechanismus außer Kraft setzen. Das ist aus ökonomischer Sicht sicher nicht effizient und noch dazu schwer umsetzbar.
Sollte es wirklich zu einer solchen Ölpreisobergrenze kommen, könnten nicht nur VerbraucherInnen durch niedrigere Energiepreise profitieren, sondern auch Industrien, etwa die chemische Industrie. Die ist zwar mit einem leichten Produktivitätszuwachs ins Jahr gestartet, blickt aufgrund der hohen Energie- und Rohstoffpreise aber düsteren Zeiten entgegen.
Also wenn es gelingen würde, eine Deckelung sozusagen für die Ölpreise hinzubekommen, würde uns das natürlich helfen, weil wir, unser wichtigster Rohstoff ist eben Nafta, also Rohbenzin, also ölbasiert.
So der Chefvolkswirt des Verbandes der chemischen Industrie, Henrik Meinke. Insgesamt löse aber ein solcher Preisdeckel für Öl die Probleme der chemischen Industrie auch nicht. Denn deren Hauptprobleme liegen vor allem in den hohen Gaspreisen und einem möglichen Gaslieferstopp aus Russland. Zudem glaubt Meinke aber auch, dass eine Preisobergrenze für Öl nur sehr schwer zu erreichen ist.
Es ist hinreichend schwierig. Ja, es wird nicht von Europa und USA alleine abhängen, sondern man muss eben möglichst viele Länder mit hineinkriegen ins Boot, sonst funktioniert es eben nicht.
Eine Obergrenze für den Ölpreis. Viele Wirtschaftsexperten, Expertinnen halten das für schwer durchsetzbar, Mischa Erhard berichtete. Im nächsten Beitrag blicken wir aufs Gas aus Russland, genauer gesagt auf die Frage, was passiert, falls das irgendwann ausbleibt. Das Bundeswirtschaftsministerium bereitet sich auf dieses Szenario schon mal vor. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Jörg Münchenberg in unserem Hauptstadtstudio. Herr Münchenberg, wie genau will sich die Regierung denn gegen dieses Worst-Case-Szenario absichern?
Also es geht hier, um das ganz klar zu sagen, um eine weitere Versicherung, sollte Russland tatsächlich den Gasexport signifikant reduzieren oder gar stoppen. Dafür will jetzt die Regierung weiter vorbauen. Deshalb sollen jetzt weitere Kohlekraftwerke, und zwar für Braun- und Steinkohle, in die sogenannte Reserve wandern. Da geht es um Kohlekraftwerke, die eigentlich noch in diesem Jahr oder im nächsten Jahr eigentlich vom Netz gehen sollten. Und diese Kraftwerke will das Wirtschaftsministerium im Notfall nutzen, um damit Strom erzeugen zu lassen. Gas soll dann bei einer Knappheit eben außen vor sein. Zum Hintergrund, 2021 wurden immerhin noch 15% der Gasimporte zur Stromerzeugung genutzt. Der Anteil liegt jetzt bei ungefähr 10%. Und wenn es eben eine Knappheit bei Gas geben sollte, dann soll das vor allem zur Wärmeerzeugung und auch für den Einsatz in der Industrie reserviert werden. Zum Beispiel in der chemischen Industrie spielt das ja eine ganz wichtige Rolle. Außerdem plant die Regierung, dass sie im Krisenfall Gas für Kraftwerke künstlich verteuern kann, damit sich das Verbrennen des Gases dann nicht mehr lohnt. Und beide Regelungen sollen zeitlich befristet sein, also für die nächsten beiden kommenden Winter gelten. Und die Kosten, die natürlich den Betreibern für diese Reserve entstehen, die werden natürlich erstattet.
Also Kohle als Reserve, gibt es denn darüber jetzt Diskussionen über dieses geplante Gesetz oder sind da alle d'accord?
Also muss man natürlich mal abwarten. Ich würde sagen, größere Widerstände sind eher nicht zu erwarten. Bislang hat die Ampel ja alle Beschlüsse mitgetragen, um unabhängiger vom russischen Gas zu werden. Zumal es heute auch ausdrücklich in Regierungskreisen hieß, an den grundsätzlichen Zielen will man nichts ändern. Also Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2030. Außerdem will man gleichzeitig jetzt den Ausbau der erneuerbaren Energien forcieren. Und außerdem wird auch noch darauf verwiesen, dass die Kraftwerke ja nur eine Reserve sind. Also daher rechnet man auch nicht jetzt, dass der CO2-Ausstoß sich deutlich signifikant vergrößert. Also die Klimaziele sollen auch nicht gefährdet sein. Aber der Hinweis, muss man sagen, kommt natürlich nicht von ungefähr. Ich denke mal, so manche Abgeordnete im Bundestag, gerade von den Grünen, der dürfte schon zu schlucken haben, wenn jetzt ausgerechnet Kohlekraftwerke als Reserve vorgehalten werden. Aber das ist natürlich auch so ein, würde ich mal sagen, typisch pragmatischer Zug, den der Wirtschaftsminister Robert Habeck ja pflegt.
Man hofft natürlich, dass es zu so einem Gasstopp auch gar nicht kommt, aber mal von dem Szenario ausgehend, dass es passiert, sind wir dagegen jetzt dann gut abgesichert mit diesem geplanten Gesetz?
Also es ist eben ein Baustein von vielen. Die Regierung versucht, die Abhängigkeit zu reduzieren, aber beim Gas ist es eben noch immer 35%, also rund ein Drittel. Die Gasspeicher sind derzeit nur zu 45% gefüllt. Also das reicht alles noch lange nicht. Die nächsten beiden Winter, die gelten als kritisch. Und im Augenblick versucht eben der Wirtschaftsminister weiterhin an vielen kleinen Stellschrauben zu drehen. Und dazu gehört dann auch die Reserve für die Stromerzeugung mittels Kohlekraftwerke.
Das Bundeswirtschaftsministerium bereitet sich auf einen potenziellen Gasstopp aus Russland vor. Jörg Münchenberg für die Einschätzung. Vorbereitungen für einen potenziellen Gasstopp, Debatten über Ölpreisgrenzen. Normale Zeiten sehen anders aus. Die Unsicherheit für viele Unternehmen ist derzeit sehr groß. Plus viele kämpfen auch mit den konkreten Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges, zum Beispiel mit Lieferkettenproblemen. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, DIHK, hat nachgefragt, wie Unternehmen mit diesem Stress umgehen. Johannes Frevel über die Ergebnisse.
Die deutsche Wirtschaft steuert nicht auf eine Rezession zu. Aber mit nur noch 1,2 bis 1,5% wächst das Bruttoinlandsprodukt deutlich geringer als erwartet. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, DIHK, hat seine Wachstumsprognose für dieses Jahr in etwa halbiert. Ilja Notnagel, Mitglied der DIHK-Hauptgeschäftsführung, resümiert:
Die Stimmung kippt. Das bezieht sich insbesondere auf die Befragung, die wir zu Jahresbeginn hatten, und wir erleben, gerade wenn man auf die Erwartungen der Unternehmen blickt, doch eine erhebliche Eintrübung.
Die Exporterwartungen sind nach dem russischen Angriff auf die Ukraine auf Talfahrt gedreht. Gerechnet wird in diesem Jahr allenfalls mit Stagnation auf Vorjahresniveau. In zahlreichen Branchen jedoch mit einem Exportminus bilanziert die IHK-Konjunkturexperte Jupp Zenzen die Umfrageergebnisse der Exporterwartungen von rund 25.000 DIHK-Unternehmen.
Besonders negativ sind die in zwei wesentlichen Branchen, nämlich einerseits im Investitionsgüterbereich. Wenn ich da jetzt mal den Kraftfahrzeugbau rausnehme, da sagen uns nur noch 18%, dass sie positive Exporterwartungen haben. Hingegen geben uns 35% die Rückmeldung, dass sie mit den negativen Exporten rechnen. Mehr als eine Verdreifachung.
Stärkste Konjunkturlokomotive bleibt der private Konsum. Er soll in diesem Jahr mit 3% doppelt so stark steigen wie das Bruttoinlandsprodukt. An Schwung verlieren dürfte jedoch die Baukonjunktur.
Wenn Sie in die Bauindustrie reinsehen, geben uns nur noch 7% der Unternehmen an, dass sie eine positive Geschäftserwartung haben. Aber 44% sagen, dass sie eine negative Geschäftserwartung haben. Und außerdem spiegelt sich da auch etwas wider, dass die Nachfrage im privaten Wohnungsbau höchstwahrscheinlich einen Dämpfer erleidet, da eben seit April die Banken mehr Eigenkapital für Wohnungsimmobilienkredite vorhalten müssen. Das macht dann insgesamt die Baufinanzierung teurer.
Der DIHK erwartet in diesem Jahr eine Inflationsrate von 7%. 39% der Unternehmen haben steigende Kosten bereits weitergegeben. Weitere 34% wollen das noch tun.
Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich verschlechtert, Johannes Frevel berichtete. Immerhin, manche Dinge sind wie früher. In Niedersachsen findet bald das erste Mal seit 2 Jahren eine Hannover-Messe in Präsenz statt. Derzeit laufen die Vorbereitungen für das Treffen und Bastian Brandau erzählt, welche Themen dort wichtig werden.
Geschäftiges Treiben auf dem Messegelände in Hannover, dort wo lange Zeit die Hallen verwaist waren und nur das Impfzentrum für ein wenig Betrieb sorgte, wird wieder aufgebaut. Am Montag beginnt die Hannover-Messe und die sei etwas Besonderes, sagt Jochen Köckler, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Messe.
Wir sehnen das wirklich herbei, dass Hannover Messe hier in Präsenz stattfinden kann.
2020 war die Hannover Messe wegen der Pandemie ausgefallen. Im vergangenen Jahr hatte sie online stattgefunden. In einem gewissen Maße gangbar, sagt Köckler, aber eben mit Grenzen.
Wenn 90.000 Teilnehmende auf 1.800 Aussteller treffen, dann geht das nicht außerhalb von Messehallen. Da fehlt das Zufällige, da fehlt das Begeisternde, da fehlt das, was uns Menschen ja ausmacht, im Miteinander.
Nun findet die Messe hybrid statt. Rund 2.500 Aussteller seien es in diesem Jahr. Die Nachfrage nach rein digitaler Teilnahme dabei überschaubar. Wer aber nicht anreisen könne oder wolle, den werden Telepräsenzroboter auf der Messe herumführen. Die dürfte politisch wie selten werden. 9 Jahre nachdem Wladimir Putin zu Gast war und Russland Partnerland, hat der russische Überfall auf die Ukraine schon vorher bestehende Probleme noch dringlicher werden lassen.
Versorgungssicherheit, wie stelle ich sicher, dass Energie da ist? Und auf der anderen Seite, wie stelle ich sicher, dass wir dem Klimawandel jetzt tatsächlich entgegentreten? In diesem Spannungsfeld findet die Hannover Messe statt.
Der Weg zum klimaneutralen Wirtschaften führe nur über die Industrie. Das Technikunternehmen Bosch nimmt für sich in Anspruch, seit 2020 bilanziell CO2-neutral zu produzieren. In Hannover werde das Unternehmen unterschiedliche Projekte präsentieren, sagte Ralf Najork, Geschäftsführer der Robert Bosch GmbH.
Zum einen bieten wir an eine optimierte Software, eine Industrie 4.0 Software für den Betrieb von Fabriken und ganzen Unternehmen, die zum Beispiel bei Bosch schon 5% des gesamten Energieverbrauches eingespart hat.
Angesichts knapper werdender Ressourcen werde auch die Wiederverwertung von Rohstoffen immer wichtiger. Um den absehbaren Fachkräftemangel abzudämpfen, präsentiert sich Portugal als diesjähriges Partnerland mit einem hohen Anteil von Absolventen in technischen Studiengängen und Vorreiter in Sachen erneuerbare Energien. Denn um die Wirtschaft wirklich klimaneutral umzustellen, muss die Produktion von Erneuerbaren um ein Vielfaches gesteigert werden. Davon geht man auch bei Bosch aus.
Und das ist jetzt mal nicht unbedingt das Thema der Industrie, das ist ein Thema der Politik und der Energieversorger. Die ganze Industrie stellt heute auf der Basis der Idee um, wir haben Grünstrom und werden damit CO2-neutral. Dann wird es auch Zeit, dass der Grünstrom kommt.
Ein Thema, zu dem Wirtschaftsminister Robert Habeck mit Siemens-Chef Roland Busch und der neuen DGB-Vorsitzenden Jasmin Fahimi am Sonntag auf der Hannover Messe diskutieren wird.
Am Sonntag startet die Industriemesse Hannover Messe, Bastian Brandau berichtete. Bevor wir am Ende der Sendung zur Börse kommen, schauen wir nochmal in die Ferne. In Tokio haben sich heute die Regierungschefs von Australien, Japan, Indien und den USA getroffen. Sie haben über gemeinsame sicherheitspolitische Ziele gesprochen und das ist gerade in dieser Region immer eng mit handelspolitischen Interessen verbunden. Felix Lill aus Tokio berichtet.
Mit Präsident Biden habe ich vereinbart, dass die japanisch-amerikanische Allianz die Fähigkeit zur Abschreckung und Problemlösung schnell stärken muss. Diese Worte, die Fumio Kishida bei seiner Pressekonferenz wählte, lassen in Japan aufhorchen. Seit dem verlorenen Zweiten Weltkrieg hat das ostasiatische Land eine pazifistische Verfassung. Aber besondere Zeiten, so gibt der japanische Premierminister zu verstehen, erfordern besondere Maßnahmen. Und die Treffen diese Woche sind das allemal. Am Dienstag empfing Kishida die Regierungschefs von Australien, Indien und den USA. Diese 4 Pazifikanrainerstaaten bilden seit kurzem die Sicherheitsallianz Quad, die in Tokio erst zum 2. Mal ein Offline-Treffen abhielt. Ein starkes Japan und eine starke japanisch-amerikanische Allianz sind eine Kraft des Guten in der Region, sagt US-Präsident Joe Biden. Und fortan investieren die 4 Quad-Staaten gemeinsam in die ganze Region. Über die nächsten 5 Jahre sollen 50 Milliarden US-Dollar in Sicherheitsinfrastruktur, Klimawandelanpassung und Digitalisierung fließen. Aber auch etwa in ein gemeinsames Überwachungssystem, um illegale Fischerei zu unterbinden. Das Versprechen stärkerer Kontrolle der Gewässer macht deutlich, gegen wen sich die Quad-Allianz vor allem richtet. China. Denn in Sachen illegaler Fischerei zählen Boote aus der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft besonders häufig zu den Tätern. Der Fischfang ist vor allem für Indien, Japan und Australien ein wichtiger Wirtschaftszweig. Dass chinesische Fangschiffe häufig Fischereigrenzen und Fangquoten missachten, führt für die Länder zu einem Schaden in Millionenhöhe. Wir verpflichten uns weiterhin zu Frieden und Stabilität rund um die Taiwan-Meerenge und es wird keine einseitige Veränderung des Status quo geben, sagt US-Präsident Biden. Er spielt damit auf die Ansprüche Chinas an, Taiwan unter seine Kontrolle zu bringen. Es geht hier aber auch um ein Signal an den gesamten Indopazifik, wo noch ohne das riesige China ein Drittel der Weltbevölkerung lebt und eine dynamische Wachstumsregion liegt. Für die USA, die Sicherheits- und Handelspolitik parallel denken, sind diese Länder wichtige Absatzmärkte, Handelsumschlagsplätze und Produktionsstandorte. China wiederum leistet sich mit vielen Staaten hier Streitigkeiten über Territorien und Gewässer, zählt aber auch zu den wichtigsten Investoren für Häfen und Straßen, wodurch der Handel dieser Länder mit China begünstigt wird. In Washington und Tokio bereitet dies Sorgen, da man so auch die eigenen Handelsrouten bedroht sieht. Der von Russland begonnene Krieg in der Ukraine verletzt die UN-Charta auf mehreren Ebenen. Eine ähnliche Situation darf sich im Indopazifik nicht auch noch ereignen, sagt Fumio Kishida am Dienstag. Und so ein Szenario zu vermeiden, versuchen die vier Quad-Staaten eben nicht nur mit Militärausgaben. Insbesondere plant die Allianz, die Region wirtschaftspolitisch an die liberal orientierte Welt zu binden. Unter Führung der USA wurde gestern denn auch der Handelspakt Indo-Pacific Economic Framework verkündet. Dieses Abkommen wird zwar keine Zölle senken, soll aber gemeinsame Investitionen in robuste Lieferketten, erneuerbare Energien und Digitalisierung stärken. Neben den USA, Australien, Indien und Japan haben sich bis jetzt 9 südostasiatische Länder angeschlossen, was rund 40% der globalen Wirtschaftsleistung entspricht. Ein Staat, der im internationalen Handel zusehends als Konkurrent gesehen wird, ist auch hier ausgeschlossen: China. Die Verstimmung darüber in Peking nehmen die Quad-Mitglieder in Kauf, um den zuletzt wachsenden Einfluss Chinas in der Region auf möglichst vielen Ebenen zurückzudrängen.
Die USA haben bei einem Treffen ihre Verbindung mit Japan, Indien und Australien gestärkt, Felix Lill berichtete. Und damit schalten wir an die Börse nach Frankfurt zu unserem Reporter Samir Ibrahim. Herr Ibrahim, die Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, hat höhere Zinsen in Ausblick gestellt. Mal wieder, muss man sagen, reagieren die Märkte noch?
Ja, weil sie immer noch ein bisschen noch mal nachlegt. Also es sickerte ja bei den Aussagen gestern schon durch. Es wird wohl ein Ende dieser Negativzinsen bis Ende September kommen. Das ist dann soweit klar. Aber man hat jetzt hier einfach auch darauf spekuliert, dass mit diesen vielen Äußerungen von Frau Lagarde größere Zinsschritte offensichtlich in Aussicht stehen. Deshalb ist der Euro auch kräftig angestiegen. Es hilft natürlich am Devisenmarkt. Der Euro also jetzt beim Referenzkurs von 1,0720 zwischen durch war auch schon deutlich höher gestiegen, weil man eben hier eine härtere Gangart der EZB vermutet hatte. Da haben die Franzosen ein bisschen zurückgerudert und haben gesagt, ganz so schnell machen wir das jetzt nicht. Aber die Freude darüber, dass die Zinsen nun langsam mal zurückkommen, die ist dann schon deutlich vorhanden.
Wie steht der DAX zum Tagesausklang da?
Ja, nicht ganz so gut. Verliert aktuell 245 Punkte, das sind knapp 1,8%. Stand jetzt also 13.930 Punkte, damit unter der 14.000-Punkte-Marke, die ja so wichtig ist. Liegt so ein bisschen an den USA, die in der Nasdaq schwer unter Druck. Da hat die Gewinnwarnung von Snap, also dem Snapchat-Betreiber, deutlich auf die Gemüter geschlagen. -40% geht es mit der Aktie runter und das zeigt natürlich Spuren beim Technologiesektor.
Die Aktie des Energieversorgers RWE ist auch deutlich gefallen. Warum?
Da kommt diese Übergewinnsteuerdiskussion ins Rollen. Wir hatten das ja in Deutschland auch. Die Briten legen jetzt vor, der Finanzminister hat eine Prüfung veranlasst, solche Übergewinne durch zu hohe Strompreise abzuschöpfen. Und das setzt aktuell natürlich solche Unternehmen unter Druck. Eben RWE mit -4,6%, aber auch Uniper im MDAX mit -5%.
Dann gab es aber auch noch gute Nachrichten unternehmensseitig vom Tickethändler CTS Eventim.
Ja, der hat das erste Quartal mit einem Rekord abschließen können. So viel verkaufte Tickets wie noch nie. Entsprechend die Gewinne gestiegen. Aber das Unternehmen traut sich keine Prognose zu und sagt 2022, wer weiß, was kommt. Das wird nicht gutiert. Die Aktie verliert 3,7%.
Dann blicken wir auf die Rendite deutscher Staatsanleihen und Gold.
Die Umlaufrendite bei 0,87% und der Goldpreis etwas gestiegen auf 1.863 US-Dollar.
Das war der Börsenbericht von Samir Ibrahim. Damit endet die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten hören Sie Kultur heute mit Antje Allrocken. Darin geht es um das Filmfestival in Cannes. Ich bin Katja Scherer, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Abend.